Guten Morgen. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ist auch mal nicht schlecht, ne? Am 18. Januar die Weihnachtsgeschichte zu hören, oder? Ja, wir hatten uns gedacht, Weihnachten war so schön dieses Jahr, wir machen das einfach noch ein bisschen länger. Weil wir uns gedacht hatten, es wäre vielleicht mal ganz spannend, noch ein bisschen intensiver über das, was man an Weihnachten ja immer so kennt und damit auch ein bisschen an einem vorbeirauscht vielleicht, da vielleicht noch ein paar Tage länger drüber nachzudenken. Und heute also geht es um die Jungfrauengeburt. Aber bevor ich darauf komme, wollte ich Ihnen erst ein bisschen was von mir erzählen. Oder euch. Ich muss euch jetzt ja duzen. Das ist immer schwierig. Im ersten Gottesdienst sitzt man immer und hier soll man duzen. Wenn ich das jetzt ein paar Mal durcheinander schmeiße, dann seid mir nicht böse. Also, meine Eltern sind Akademiker und Sozialdemokraten. Kirche und Religiosität spielte bei uns zu Hause eigentlich nie eine Rolle. Wissenschaft und Vernunft, das waren die beiden Wegmarkierungen, an denen wir Kinder uns orientieren sollten. Und so war für mich als Jugendlicher die Idee, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden sein sollte, einer der lächerlichsten Gedanken, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Bis ich Christ wurde. Da wurde er irgendwann zum Problem. Aber noch nicht gleich. Als Jugendlicher wechselt man ja bisweilen etwas unreflektiert das Parteibuch. Bei mir war das so. Ich lernte an meiner Schule eine Schülerin kennen, die mir von Jesus erzählte. Sie hieß Tanja und war sehr hübsch. Muss ich noch mehr sagen? Doch, das muss ich. Denn auch wenn mich zuerst ihre Erscheinung dazu brachte, mich von ihr missionieren zu lassen, so begann mich mehr und mehr ihr Glaube zu faszinieren. Sie erzählte mir so von Jesus, als ob sie ihn wirklich erleben würde. Als gäbe es den. Jesus war für sie nicht bloß irgendein orientalischer Religionsstifter, der, wie ich fand, eine ziemlich langweilige Glaubenstruppe ins Leben gerufen hatte. Also mal ganz ehrlich, Kirche war damals für mich der ödeste Ort, den ich mir überhaupt nur hab vorstellen können. Nein, Jesus war ihr Freund, der ihr zuhörte, mit dem sie rechnete, auf den sie sich verließ. Und ganz ehrlich, sowas hatte ich noch nie gehört. Und je öfters wir uns trafen und über Gott und Jesus diskutierten, desto mehr rückte Tanja in den Hintergrund und Jesus wurde wichtiger. Und das war auch gut so, ich hatte ehrlich gesagt eh keine Chance. Und irgendwann war ich dann soweit. Ich ließ mich vom Glauben an Jesus anstecken. Ich wurde Christ. Und holla die Waldfee. Das hat mein Leben verändert. Gott, Jesus, das größte Abenteuer, das mir widerfahren ist. Meine Eltern schüttelten damals eher amüsiert den Kopf, als ich plötzlich zu Gottesdiensten ging. Wobei, bis dahin hatte ich nur Comics gelesen, jetzt las ich auf einmal die Bibel. Das fanden sie schon dann irgendwie auch gut. Ja, ich kann die Freude und auch die Probleme, die mit Jesus in mein Leben kamen, hier jetzt nicht weiter ausführen, denn heute geht's ja um ein anderes Thema. Aber so lächerlich ich die Idee, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden sein sollte, vorher fand, so unreflektiert nahm ich sie nun einfach hin. Es stand ja schließlich in der Bibel. Und die konnte ja nicht lügen. Damals dachte ich, dass man als Christ jedes Wort der Bibel glauben muss. Das gehört doch zum Christsein. Und traf ich Menschen, die von sich sagten, dass sie an Jesus glaubten, aber nicht an die Jungfrauengeburt. Das hat mich völlig irritiert. Ich meine, das war doch einer der ersten Sätze im Glaubensbekenntnis. Das kommt doch relativ am Anfang. Ich meine, das kann man doch nicht einfach streichen. Oder kann man das doch? Und wenn man diesen Satz aus der Bibel streicht, ich meine, was kann man da noch alles streichen? Bleibt dann überhaupt noch was übrig? Nun gut, ich springe ein paar Jahre. Irgendwann bekam ich als Christ ein richtiges Problem mit der Bibel. Mein Leben ist ja lange nicht so easy, wie man sich das als Jugendlicher vorstellt. Und mit der Bibel ist es genauso. Irgendwann merkt man, dass alles viel komplexer und komplizierter ist, als man geglaubt hat. Die Welt der Bibel und die eigene sind nicht immer kompatibel miteinander. Und manchmal scheinen sie richtig weit auseinander zu driften. Man entdeckt Widersprüche in der Bibel. Oder man merkt, dass man Gott nicht so einfach auf bestimmte Verse festnageln kann. Der macht das nicht mit. Da kann man 100-mal sagen, aber da steht doch das und das. Gott ist Gott. Das kann manchmal ganz schön frustrierend sein. Aber inzwischen habe ich ja herausgefunden, das ist auch gut so. Denn sonst wird man nicht erwachsen. Die Bibel ist nicht nur dafür da, uns zu trösten. Sie will auch, und das glaube ich von ganzem Herzen, dass wir uns die Hörner an ihr abstoßen. Denn Gott ist nicht als Buch auf die Welt gekommen, sondern als Mensch. Und solange wir die Bibel bloß wie so ein magisches, göttliches Buch behandeln, wird uns diese großartigste aller Aussagen des christlichen Glaubens bloß als ein Lehrsatz, als Dogma vor Augen stehen. Der Lehrsatz bleibt dann ein Lehrsatz mit zwei E. Ein leerer Satz. Aber Gott wurde Fleisch, Mensch. Und darum geht es in der Jungfrauengeburt. Davon erzählt sie. Davon, dass das Ewige menschlich wurde. Fleisch. Das Wunder der jungfräulichen Empfängnis ist nicht die Hauptsache in dieser Geschichte. Das ist zweitrangig. Das ist nicht das Eigentliche. Fleisch. Teil der Welt. Darum geht es. Und das ist der erste Gedanke, mit dem ich die Jungfrauengeburt betrachten will. Und der wichtigste. Denn wenn wir in der Diskussion stecken bleiben, ob es vernünftig ist, daran zu glauben, dass ein Mensch von einer Jungfrau geboren werden kann, dann reden wir drumherum und nicht über das Eigentliche. Dann bleiben wir beim Buchstaben. Aber Gott möchte nicht in unseren Köpfen stecken, sondern in unserem Leben. Fleisch. Mensch. Das versucht uns die Geschichte von der Jungfrauengeburt klarzumachen. Aber gut, treten wir doch erst noch mal einen Schritt zurück. Nochmal der erste Vers, den ich gelesen habe. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ja, das ist ein starkes Stück für uns aufgeklärte Menschen. Maria, schwanger vom Heiligen Geist. Ein paar Fakten. Hier im Matthäusevangelium ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, in der direkt gesagt wird, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde. In der Parallelerzählung im Lukasevangelium wird ihr vom Engel Gabriel lediglich verkündigt, dass sie ein Kind bekommen wird, worauf sie den bekannten Satz sagt, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Woraufhin ihr der Engel zusagt, dass der Heilige Geist über sie kommen wird. Ob das als göttliches Wunder geschehen wird, wie bei Matthäus, oder auf ganz normale, menschliche Art, erzählt uns Lukas nicht. Ja, der Engel kommt zu ihr, als sie noch Jungfrau ist. Aber ob sie auch als Jungfrau empfängt, oder ob der Heilige Geist dann, wenn sie mit ihrem Mann schläft, über sie kommt, lässt der Text unbeantwortet. Warum stelle ich das heraus? Um deutlich zu machen, dass es die klare Aussage der übernatürlichen Zeugung von Jesus tatsächlich nur in einem der Evangelien gibt. Im ganzen restlichen Neuen Testament finden wir, bis auf diese Andeutung bei Lukas, keinen weiteren Hinweis darauf. Weder in den anderen beiden Evangelien, noch in einem der Briefe von Paulus. Überhaupt nimmt Paulus nur ganz wenig Bezug auf die Geburt von Jesus. So schreibt er in seinem Brief an die Galater, habe ich das richtig gelesen? Er nimmt nur wenig Bezug auf die Geburt von Jesus. Er schreibt in seinem Brief an die Galater, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Und die Vokabel, die Paulus an dieser Stelle gebraucht, legt sogar nahe, dass er hier eine verheiratete Frau, griechisch Gynäe, meint. Aber keinesfalls eine Jungfrau. Da würde er das Wort Parthenos benutzen. Und im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 3, spricht er von Jesus als dem Nachkommen Davids. Aus der Nachkommenschaft Davids, das ist griechisch Eck, Achtung, Spermatos, David. Eck, Spermatos, David. Das hättet ihr euch auch nicht träumen gelassen, ne? Das hier mal im Gottesdienst zu hören. Ich hab's gesagt, ja. Aber es steht in der Bibel. Was soll ich machen? Aus dem Samen Davids, ganz genau. Paulus kann also einerseits von Jesus als dem Sohn Gottes reden, andererseits davon aber ausgehen, anscheinend, dass er wie jeder andere Mensch gezeugt und von einer Frau geboren wurde. Das rechte Verstehen der Bedeutung Jesu für den Glauben könnte also durchaus möglich sein, ohne eine göttliche Zeugung im biologischen Sinne annehmen zu müssen. So viel zum biblischen Befund. Ich merke schon, einige von euch rutschen ein bisschen unruhig hin und her. Ihr dürft ja gerne die Steine holen, ja. Nein. Naja, aber es ist gar nicht so weit hergeholt, weil in der katholischen Kirche ist die Jungfrauengeburt definitiv Glaubensdogma, das darüber entscheidet, ob jemand Christ ist oder nicht. Und sie weitet die Jungfräulichkeit Marias dazu sogar noch auf die Zeit nach der Geburt aus. So erklärt die Lateransynode im Jahr 649, also ein bisschen kompliziert, Wer nicht mit den heiligen Vätern im eigentlichen und wahren Sinne die heilige und immer jungfräuliche und unbefleckte Maria als Gottes Gebärerin bekennt, dass sie ohne Samen vom Heiligen Geist empfangen und unversehrt geboren hat, indem unverletzt blieb ihre Jungfrauenschaft auch nach der Geburt. Puh. Achtung, der sei verworfen. Man könnte auch sagen, der sei verdammt. Holla! Das Wort mit den Steinen, wenn hier viele Katholiken sitzen. Na gut. Und das finde ich spannend, obwohl die Jungfrauengeburt im Christentum immer schon umstritten war. Das ist nicht erst seit der Moderne so. Es ist schon richtig, der Glaube an die Jungfräulichkeit Marias und die damit einhergehende, zunehmende Verehrung der Mutter Jesu lässt sich schon, also spätestens im 2. Jahrhundert nachweisen. Aber es gab auch immer wieder Stimmen in der jungen Kirche, die das eher kritisch sahen oder den Glauben daran sogar abgelehnt haben. In dem apokryphen Philippus-Evangelium, das Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrhunderts entstanden ist, finden sich hier zum Beispiel folgende wirklich hübsche Verse. Einige sagen, Maria ist schwanger geworden vom Heiligen Geist. Sie irren sich. Sie wissen nicht, was sie sagen. Wann wäre jemals eine Frau von einer Frau schwanger geworden? Ihr guckt mich fragend an, aber das Argument ist überzeugend, weil der Heilige Geist im semitischen Sprachgebrauch weiblichen Geschlechts ist. Man müsste eigentlich sagen, also mein Freund Micky Wiese zum Beispiel macht das immer gerne, der spricht immer von der Heiligen Geistin. Es ist so. Die Ruach. Ist weiblich. Und diese Christen haben gesagt, ja, wie soll denn das gehen, bitte? Es kann doch eine Frau nicht zeugen. Es geht doch gar nicht mit der Jungfrauengeburt. Also die Heilige Geistin könnte demnach zwar die Mutter Jesu sein, aber bestimmt nicht sein Vater. Und auch der Vers aus Jesaja, den Matthäus als Prophezeiung der Jungfrauengeburt nennt, war bereits zur Zeit der Urkirche umstritten. Also nochmal, ich habe es ja vorhin schon gelesen. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Matthäus zitiert hier aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Im hebräischen Originaltext wurde jedoch von einer jungen Frau gesprochen. Eine junge Frau, hebräisch Alma, wird schwanger werden. Für Jungfrau hätte im Hebräischen ein konkretes Wort zur Verfügung gestanden. Betula. Und schon Mitte des 2. Jahrhunderts mahnten das jüdische Rabbiner an. Die haben sich mit Christen gestritten und haben gesagt, hey, das ist ein Übersetzungsfehler. Merkt ihr das nicht? Ihr könnt nicht von der Jungfrauengeburt sprechen. Damit ist eine junge Frau gemeint. Da gibt es Streitschriften zwischen Juden und Christen hin und her. Marco Frenschkowski hat das ja in seiner Adventspredigt hier vor ein paar Wochen ausgeführt. Auch noch intensiver, als ich das jetzt machen kann. Und ich will ihn auch nicht einfach nur wiederholen, das wäre ja auch ein bisschen albern. Aber er hat dabei auch die Gründe erläutert, warum viel dafür spricht, dass die beiden Geburtserzählungen im Neuen Testament bewusst in der literarischen Form der Legende erzählt werden. Und Matthäus und Lukas wollen uns damit kein Märchen auftischen. Im Gegenteil. Sie wollen dem Unfassbaren, dass Gott in die Welt kommt, ein fassbares Gesicht geben. Sie wollen das vorstellbar machen. Also wenn euch das interessiert, dann empfehle ich euch wirklich, euch nochmal die Predigt von Marco Frenschkowski anzuhören. Gibt es im Internet, denke ich, auf unserer Homepage. Die lohnt sich sehr. Aber damit schließt sich der Kreis. Meines Erachtens gibt es drei Arten, wie man mit der Jungfrauengeburt umgehen kann. Erstens, sie ablehnen, weil man so einen Blödsinn nicht glauben kann. Wenn das dir so geht, dann ist sie für dich wahrscheinlich nicht mehr als ein alter Mythos. So wie eine griechische Göttererzählung, der man heutzutage keine Bedeutung mehr zumisst. Aber vielleicht ist das Christentum damit noch nicht völlig verloren für dich. Wenn dir der erwachsene Jesus wie ein von Gott inspirierter vorkommt, dann fang doch dort mit ihm an. Wie er in den Bauch von Maria kam, ist, wie ich versucht habe aufzuzeigen, überhaupt kein großes Thema des Neuen Testamentes. Wie gesagt, dem Großteil der Autoren ist die Frage nach seiner Geburt anscheinend nicht besonders wichtig. Und Jesus ist einfach zu großartig, um ihm bloß wegen einer Geburtserzählung, die man nicht glauben kann, nicht zuzuhören. Der ist echt zu großartig. Lass den nicht an dir vorüberziehen. Sei nicht zu aufgeklärt. Hör dem Mann zu. Bah, hat der Sachen zu sagen. Zweitens, du glaubst, dass das alles damals genauso passiert ist, wie Matthäus schreibt und Lukas andeutet. Maria war eine Jungfrau, die allein durch ein göttliches Wunder schwanger wurde. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du auf jeden Fall gute Karten, wenn du katholisch werden möchtest. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist ja so. Wenn du das so glauben kannst, ja super. Herzlichen Glückwunsch, warum nicht? Mein Gott, keiner von uns war dabei. Ja, dann glaub das doch. Es gibt eine Menge Christen, die das genau so glauben. Wahrscheinlich sogar die Mehrzahl. Übrigens durchaus auch moderne protestantische Theologen. Karl Barth wäre hier zu nennen. Oder auch der Professor Klaus Berger aus Heidelberg, der inzwischen allerdings tatsächlich zum Katholizismus konvertiert ist. Aber mit Letzterem kann man sich durchaus auch mal beschäftigen. Der macht eine wirklich interessante Argumentation dafür auf, warum er denkt, dass die Geburtsberichte historisch gemeinte Erzählungen sind. Der würde also einem Großteil von dem, was ich hier gesagt habe, nicht zustimmen. Kann man sich mal angucken, warum nicht? Also, wie gesagt, keiner von uns war dabei. Findest du dich jetzt eher bei erstens oder eher bei zweitens wieder? Wo auch immer, herzlich willkommen. Du gehörst hierher. Bei uns muss man nicht der gleichen Auffassung sein. Im Gegenteil. Das ist ja etwas, was dem Dogmatismus abgeht. Und deswegen mögen wir ihn hier auch nicht besonders. Wenn wir alle die Welt mit den gleichen Augen betrachten würden, was könnten wir denn dann noch voneinander lernen? Aber vielleicht geht es dir auch wie mir. Und du neigst eher zur allegorischen Deutung dieser Geschichte. Und dann würdest du drittens die historische, die biologische Seite der Geburtserzählung dem tieferen Sinn unterordnen, der sich darin befindet. Also, du verstehst es dann nicht, also ich verstehe es dann nicht historisch, sondern als eine Geschichte, die mir eine ganz, ganz tiefe Wahrheit erklären möchte, mir weitergeben möchte, in diesem interessanten, für uns heute sehr schwer fassbaren Bild der Jungfrauengeburt. Und ich muss zugeben, dass mir persönlich diese dritte Möglichkeit nicht nur deshalb am besten gefällt, weil es mir schwer fällt, mir vorzustellen, dass eine Jungfrau tatsächlich schwanger wird, sondern auch, weil ich nicht glauben kann, dass Gott richtiger, echter Mensch wird, so ohne Sex, ohne irdischen Vater. Was für eine Art von Mensch soll das denn bitteschön sein? Ich habe damit ein echtes Problem. Die Jungfrauengeburt historisch verstanden, klingt für mich wie eine Mogelpackung. So als ob Gott die Art und Weise, wie Menschen ins Leben kommen, für sich selber aussetzen wollte. Das passt für mich nicht. Das passt für mich nicht zu diesem Gott, der sagt, ich werde richtig echter Mensch, kein Halbgott. Richtig echter Mensch. Zu Fleisch und Mensch sein. Ich werde so wie du und so wie ich. Wie gesagt, dieser Gedanke hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Ich habe ja erzählt, dass ich ursprünglich daher komme, dass ich dachte, Christsein besteht daraus, jedes Wort der Bibel für wahr zu halten. Und ich hatte nicht in erster Linie ein Problem damit, mir die Jungfrauengeburt vorzustellen, weil ich mir dachte, naja, wenn Gott Gott ist, dann kann er das. Warum auch nicht? Ich hatte das umgekehrte Problem, weil er damit aus meiner Sicht das Menschsein verraten hätte. Und vielleicht findet ihr das seltsam, aber ich bin ja so ein bisschen ein theologisch denkender Mensch. Ich habe echt lange gebraucht, um an dieser Stelle einen Schritt weiterzukommen. Das Glaubensbekenntnis hat mir in dieser Zeit echt eine Menge Mühe gemacht. Eine ganze Zeit lang habe ich den Geburtsabschnitt gar nicht mitgesprochen. Und dann den Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, zeitweise durch ein trotziges junge Frau ersetzt. Ich höre das auch manchmal bei einigen anderen, da muss ich immer lächeln. Ist auch okay. Aber inzwischen spreche ich den Originaltext wieder gerne mit. Warum? Wegen drittens eben. Weil ich immer mehr den Wert von symbolischen Aussagen wiederentdecke. Weil ich die Schönheit der Erzählung wieder schätzen kann. Fernab der Frage nach einem historischen Kern. Weil mir diese Geschichte so viel verrät über Gott und über mich, der mir nahe kommt, dass wenn ich den Satz sage, geboren von der Jungfrau Maria, ich daran denken kann, das vor meinem inneren Auge aufgeht und ich plötzlich ganz begeistert von diesem Gott werde. Also, wenn es dir schwerfällt, diesen Satz mitzusprechen, du musst ihn nicht mitsprechen. Ich glaube nicht, dass du ihn mitsprechen musst. Ich bin ja auch nicht katholisch. Wenn es dir schwerfällt, den mitzusprechen, dann lass mich ihn für dich sprechen. Ich spreche ihn gerne für dich. Warum ist diese Geschichte so wundervoll? Weil ich glauben will, dass uns Gott immer noch überrascht. Heute. Mich. Und ganz ehrlich, manchmal komme ich zu Jesus eben auch nur wie die Jungfrau zum Kinde. Wenn Gott nichts Unmögliches tut,
dann finde ich ihn nicht. Ich brauche es, dass sich Gott mir in den Weg stellt und sagt, hallo Jay, hallo Maria, jetzt passiert etwas, womit du nicht gerechnet hast. Das brauche ich. Und davon spricht diese Geschichte. Und natürlich, weil der Gedanke, den die Jungfrauengeburt verkündigt, ein so wundervoller ist, dass ich schreien könnte vor Glück. Nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen. Gott wird Mensch, Fleisch. Er ist nicht mehr ferne. Er teilt sein Leben mit uns. Die Welt ist kein gottverlassener Ort. Sie ist ein von Gott angehauchter, belebter, umarmter Ort. Und hier schließt sich abermals ein theologischer Kreis. Vielleicht überrascht dich das. Aber Christen glauben, dass Gott den Heiligen Geist an Pfingsten in die gesamte Welt verströmt hat. Die Heilige Geistin ist auf alle ausgegossen worden. Auf dich und auf mich. In uns alle. Auf alles Fleisch, heißt es. Und damit sind wir alle wie Maria, die in uns den Erlöser der Welt tragen. Hast du den Gedanken schon mal gedacht? Du bist Maria. Gott wächst in dir. Und am Schluss frage ich dich, wirst du ihn auch zur Welt bringen? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in diesem Christus Jesus.